Die Krim wurde vor genau 10 Jahren von Russland annektiert. Desinformation hat dabei eine zentrale Rolle gespielt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ukraine Memo, einem Podcast des Instituts für europäische Politik. Im Podcast analysieren wir aktuelle Entwicklungen und langfristige Trends in der ukrainischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Natalia Prihornitska, Politikwissenschaftlerin und Ihr Podcast-Host. Mein heutiger Gast ist Denis Trubetskoy, freier Journalist und Autor. Er ist auf der Krim geboren, wohnt in Kiew und berichtet seit 2014 für zahlreiche deutschsprachige Medien, darunter Funke Mediengruppe, Zeit Online, NTV, über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Denis, herzlich willkommen.
Hallo Natalia.
Denis, die Krim ist für viele in Deutschland immer noch eine Art Blackbox. Du kommst selber aus Sevastopol, also von der Krim, und verfolgst die Situation seit Beginn der Okkupation in 2014 sehr intensiv. Wie sind deine Verbindungen zu Krim und wie ist eigentlich die aktuelle Situation für die Menschen dort?
Ich glaube, wenn wir über die Krim heutzutage sprechen, und man muss hier natürlich schon betonen, dass ich seit 2017 nicht vor Ort war, in erster Linie aus Sicherheitsgründen, dann sprechen wir von einer Halbinsel in denial sozusagen, also über die Menschen, die natürlich ganz genau wissen, dass es auch in absehbarer Perspektive zu Kampfhandlungen auf der Halbinsel kommen könnte, die aber natürlich irgendwie versuchen, dem Alltag so nachzugehen, wie es nur geht. Und ich würde sagen, und wie gesagt, das ist so ein bisschen meine subjektive Einstellung. Also ich habe natürlich nach wie vor sehr viele Kontakte auf der Krim auf eine oder andere Art und Weise und meine Eltern wohnen immer noch dort, aber ich schaue natürlich von Kiew aus darauf. Aber so ein bisschen erinnert mich aus dieser Alltagsperspektive die Stimmung dort an die Stimmung, die es hier in Kiew vor dem 24. Februar 2022 gab. Also eben dieser Aspekt des Denials, also dass man weiß, dass es zum Krieg kommen könnte, aber dass man versucht, das irgendwie so weit es geht aufzuschalten. Ansonsten hat die Krim natürlich gerade im letzten Jahr mehr mit Luftangriffen zu tun gehabt. Also wir wissen alle, dass die ukrainische Armee relativ erfolgreich war in dem Agieren gegen die Schwarzmeerflotte. Und ja, natürlich hatte dieser Sieg im Schwarzen Meer, den die Ukraine im letzten Jahr feierte, sehr viel eben mit der Schwarzmeerflotte zu tun, hat ja der Ukraine erlaubt, im Prinzip mehr oder weniger genauso viel Getreide zu exportieren durch das Schwarze Meer wie auch zuvor. Und klar hat es eine Auswirkung auf die Menschen. Also früher gab es auf der Krim gar keinen Luftalarm, wenn es wirklich die Möglichkeit, die Gefahr eines Luftangriffs gab. Seit Sommer gibt es wirklich auch Sirenen in Sevastopol, insgesamt auf der Krim. Man beschäftigt sich ja auch mit Themen wie Luftschutzkeller und so weiter. Aber ganz, ganz groß ist der Krieg dort natürlich immer noch nicht angekommen. Wenn wir jetzt die Verwandten, zum Beispiel der Soldaten, der Offiziere der Schwarzmeerflotte rausnehmen und so weiter.
Und als die Krim annektiert wurde, gab es eigentlich ein echtes Informationschaos in Deutschland. Die Medien wussten überhaupt nicht, wie sie sich positionieren sollen. Wie hast du das damals erlebt und wie hat sich die Berichterstattung seitdem verändert?
Ich glaube, dass die Berichterstattung nach wie vor ein wenig problematisch bleibt, vor allem weil ein Aspekt irgendwie untergeht, nämlich die Tatsache, dass es ein gewisser Wladimir Putin war, der 2003 die international anerkannten Grenzen der Ukraine anerkannte und dass es ja selbst Putin war, der die Krim quasi endgültig zum Teil der Ukraine anerkannte. Und dann 11 Jahre später verschiebt Russland auf einmal eben die Grenzen, die Moskau selbst anerkannte. Und ich habe 2014 mit großem Erstaunen darauf geschaut, dass das irgendwie einigermaßen normal aufgenommen worden, so nach dem Motto, ach, da leben irgendwie Russen dort und ist alles irgendwie okay so, dass die Grenzen in Europa zum ersten Mal seit 1945 gewaltig verschoben worden sind. Das ist eigentlich wirklich ein gigantisches Ereignis im Sinne des Völkerrechts war. Das wurde übersehen, aber das wird ehrlicherweise auch heute noch übersehen. Und ich glaube, man muss wirklich sehr deutlich im Hinterkopf behalten, dass die Politikerinnen und Politiker auf dieser Welt die Entscheidungen nicht primär aufgrund der Medienberichterstattung treffen. Gleichzeitig muss man trotzdem sagen, also die damaligen Diskussionen haben, glaube ich, hatten schon eine Auswirkung darauf, dass die Sanktionen, die damals gegen Russland angeführt worden sind, dass sie absolut lächerlich waren. Also auf einen solchen Bruch des Völkerrechts einfach mit Dutzenden Personalsanktionen zu korrigieren. Das ist absolut nicht angemessen. Wären Medienakzente anders gesetzt worden, wäre das vielleicht anders gewesen. Und ganz, ganz grob gesagt, wenn wir wirklich das Ganze uns im Großen und Ganzen anschauen, muss man auch feststellen, also hätte man zumindest mit einem Bruchteil der heutigen Sanktionen in den ersten Tagen der Annexion gegen Russland gedroht, wären wir eventuell nicht in einem solchen Krieg gelandet, wie das heute der Fall ist. Also die Geschichte kennt kein Konjunktiv, das muss man trotzdem auch betonen, aber dass da historische Fehler gemacht worden sind, das steht, glaube ich, außer Frage.
Und die Frage ist natürlich auch, wie zu diesem Fehler überhaupt kommen könnte. Und eine Hypothese wäre, dass die Desinformation in dem Fall eine sehr starke Rolle gespielt hat. Als politischer Korrespondent, der für viele deutschsprachige Medien über die Ukraine schreibt, hast du natürlich damit sehr viel zu tun. Und wie würdest du den Einfluss russischer Desinformation auf die öffentliche Wahrnehmung der Krim in Deutschland bewerten?
Also was Russland wirklich sehr, sehr gut kann, sind im Prinzip zwei Dinge. Also das eine Ding ist, die Meinungspluralität, soweit es geht, auszunutzen. Und das ist etwas, was wir heute im aktuellen Krieg auch sehr, sehr gut sehen. Also gerade die Nachrichtenagenturen haben wirklich nicht den Umgang gefunden, wie man zum Beispiel mit den Informationen des russischen Verteidigungsministeriums umgeht. Weil also wir verstehen natürlich ganz klar, wie die Lage in einem Krieg ist. Wir verstehen natürlich auch, dass nicht alles, was die Ukraine Generalstab veröffentlicht, dass das natürlich nicht immer mit der Wahrheit und mit der Realität zu tun hat. Aber gleichzeitig gibt es diesen Unterschied, dass die Informationen, die ukrainische Behörden veröffentlichen, also die sind zumindest ansatzweise im realen Universum. Und was das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht, hat meistens mit der realen Welt überhaupt nichts zu tun. Also einfach mal in einem Absatz beide Positionen zu erwähnen, das ist etwas, was schon damals Russland sehr gut kannte. Und das ist etwas, wo gerade die Nachrichtenagenturen, gerade die Nachrichtenredaktion bis heute es nicht wirklich gelernt haben, wie man damit umgeht. Und ich verstehe, warum das der Fall ist, aber man muss sich hier adoptieren und gleichzeitig ist Russland da sehr stark. Und das andere Ding ist selbstverständlich, dass, also gerade wenn Russland weiß, dass es Schuld an etwas trägt, versucht Russland natürlich einfach mit so vielen Versionen zu spammen, wie es nur geht. Und auch auf diese Art und Weise wird diese Meinungspluralität ausgenutzt. Und was jetzt den Westen dann betrifft, also wir haben jetzt in den letzten Monaten gesehen, also diesen Fall Hubert Seipel, also des bekannten deutschen Journalisten, der für ein Buch offensichtlich eine Menge Geld aus Russland bekommen hat. Ich bezweifle sehr stark, dass es ein Einzelfall ist. Also wir wissen natürlich, dass es bei Leuten, die im öffentlichen Raum vertreten sind, dass es da definitiv Menschen gibt, die Überzeugungen, die sie vortragen, dass sie diese wirklich haben. Aber ich glaube, wie gesagt, dass Hubert Seipel nicht der Einzelfall ist. Und ich glaube, auch auf diese Art und Weise wird die Meinungspluralität von Russland ziemlich knallhart ausgenutzt. Und hier muss man aufpassen. Also hier hat natürlich gerade auch die Zusammensetzung der deutschen Talkshows, auch die Themensetzung der Medien, also da hat sich schon eine gewisse Zeitenwende seit Februar 2022 stattgefunden. Aber dass es da noch, gemilder gesagt, Probleme gibt, ist, glaube ich, ebenfalls für alle offensichtlich.
Ja, ich stimme dir sehr zu. Zum einen gibt es dieses Problem, was du genau geschildert hast, die Besetzung der Diskussionsrunden und diese Verbindungen nach Russland, die wir wahrscheinlich noch nach 10 Jahren erfahren werden, sehr skurrile Geschichten. Und zum anderen gibt es ja ganz gezielter Einsatz von Trolls und Bots. Und Desinformation ist ja insgesamt ein sehr großes Problem in den demokratischen Gesellschaften auf der ganzen Welt. Du hast selber, glaube ich, sehr viele Erfahrungen mit den Hasskommentaren bzw. mit Trolls. Du hast eine große Reichweite in den sozialen Medien. Und wie gehst du eigentlich damit um? Wie gehst du mit diesen persönlichen Angriffen von Bots und Trollen bei deiner Arbeit um?
Ehrlicherweise, also vor diesem großen Krieg war es mein Ansatz, dass ich das mehr oder weniger ignoriere oder einfach zur Kenntnis nehme. Also ich habe das als meine Pflicht gesehen und Journalismus ist im Prinzip öffentliche Arbeit. Also dass man da ab und zu auch beleidigt wird und so weiter, gehört das irgendwie dazu. Das war Meinung vor dem 24. Februar 2022. Das hat sich ein bisschen geändert. Einfach das Ausmaß der Tragödie, das wir hier erleben, ist schon riesig. Das für mich mich als ukrainischer Staatsbürger zum Beispiel, und da gibt's natürlich so Standardkommentare ab an die Front und so weiter, also dass für mich als ukrainischen Mann in der Ukraine, der 30 Jahre alt ist, die Front gar nicht so weite und unrealistische Perspektive ist, spielt auch ebenfalls eine Rolle, muss man sagen. Und letztlich, also wenn man mit diesen Beleidigungen konfrontiert wird, muss man halt sagen, ja, es gibt so Trollarmeen, es gibt Botarmeen, aber die künstliche Intelligenz ist noch nicht so weit, dass all das irgendwie künstlich erzeugt wird. Also irgendwie im Endeffekt denkt man darüber nach, dass doch irgendein realer Mensch letztlich dahinter steht, der das tippt. Ob er das so meint oder nicht, ob er das gegen Geld macht oder nicht, ist hier so ein bisschen zweitrangig. Und gerade unter Stressumständen, unter denen wir uns hier befinden, ja, es gab schon Fälle, wo ich ziemlich persönlich darauf reagiert habe. Was mir vorher gelungen ist, also das Ganze irgendwie mehr oder weniger vollständig zu ignorieren, das gelingt mir unter Umständen der heutigen Zeit nicht wirklich. Also gerade, wenn man irgendwie nach einem starken Beschuss aufwacht und dann irgendwelchen Quatsch auf Twitter lesen muss. Ja, angenehm ist das nicht, aber trotzdem versuche ich, so weit wie es geht, ruhig darauf zu reagieren. Aber wie gesagt, eben gelingt das nicht immer, und ich glaube, dass das eben auch das Ziel von manchen Angriffen ist, dass man es so weit treibt, dass es eben am Ende diese persönliche Reaktion gibt, die dann aus einem rauskommt.
Und was denkst du, was könnten konkrete Maßnahmen sein, die in Deutschland ergriffen werden können, um gegen diese Desinformation insgesamt entgegenzuwirken? Wie können Menschen auch geschützt werden von diesen Trolls und Boten?
Also was Trolls und Bots betrifft, also hier sind natürlich soziale Medien selber gefragt, also die Richtlinien, die sie erarbeiten. Also ganz offensichtlich haben wir jetzt gesehen, dass die Anzahl von Trollen und von Bots gerade auf Twitter bzw. auf X deutlich zugenommen hat, seitdem da ein neuer Besitzer da ist. Und ja, man kann hier jetzt darüber sprechen, darüber diskutieren, ob es besser geworden ist, ob es schlechter geworden ist. Also ich glaube, die objektive Antwort ist relativ klar und eindeutig, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht der Bereich, in dem ich Experte bin, wo ich aber definitiv etwas sagen kann, und das habe ich schon so ein bisschen ansatzweise angesprochen. Ich glaube, wir brauchen sowohl im Deutschen, sondern auch insgesamt im nationalen Journalismus gerade nachrichtenbedingt einfach neue Richtlinien, und man muss einfach sich auch zusammensetzen und für sich auch verständlich und konkret ausschreiben, wie man zum Beispiel mit den Informationen des russischen Verteidigungsministeriums umgeht und mit solchen Sachen, weil es einerseits klar ist, ja, also das kann man alles komplett nicht ignorieren. Das muss man auch nicht komplett ignorieren. Gleichzeitig muss man halt eine Formel finden, wie man das einfach so einordnet, damit der Leser bzw. die Leserin oder der Zuschauer oder die Zuschauerin wirklich den Eindruck kriegt, dass diese Informationen jetzt nicht zwingend den Wert haben, den Informationen aus demokratischen Ländern und Staaten haben. Das ist, glaube ich, machbar. Also meine Erfahrung ist, und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, einfach aus diesen 2 Jahren des großen Krieges, dass es durchaus Journalistinnen und Journalisten gibt, die wirklich in entsprechenden Ressorts arbeiten, die sich sehr gut mit der Situation auskennen, die wirklich wissen, wie die Lage ist, ob die Quelle A vertrauenswürdig ist, ob die Quelle B nicht vertrauenswürdig ist. Aber da es wirklich Nachrichtenagenturen gibt, die wirklich die Informationslage dominieren, da es Nachrichtenredakteure gibt, die auch einfach mal schnell was basteln müssen, braucht es einfach grundsätzliche neue Richtlinien. Also wir können jetzt auf das, was aus Russland kommt, nicht so schauen, wie wir das vor 2014 oder vor 2022 gemacht haben. Und die einzige Lösung hier ist wirklich, sich zusammenzusetzen und einfach zu dem Gedanken zu kommen, wie man das einfach gemeinsam macht, weil eine Redaktion alleine kann sich hier einfach nicht durchsetzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz prinzipieller Punkt, wo wir wirklich die Chance haben, etwas grundsätzlich zu verändern. Aber dafür muss es auch gerade den großen Nachrichtenagenturen endlich klar sein, dass es doch wirklich sehr, sehr wichtig ist, hier eine Lösung zu finden.
Du hast die Nachrichtenagenturen erwähnt, aber welche Akteurinnen und Akteure sollten diesem Prozess noch mit eingeschlossen werden? Was denkst du, um das wirklich nachhaltig zu verändern? Sind das nur die Journalisten und Journalisten? Oder welche Rolle spielt zum Beispiel die Zivilgesellschaft dabei?
Ich glaube, die Zivilgesellschaft spielt eine wahnsinnig große Rolle dabei. Also wir haben, glaube ich, in diesen 2 Jahren sehr stark gesehen, dass auch die Reaktion auf gewisse Beiträge, die nicht adäquat waren, auf sozialen Netzwerken zu Veränderungen auch innerhalb der Redaktionen geführt haben. Und trotzdem ist es leider noch nicht gelungen, zum Beispiel solchen Begriffen wie zum Beispiel Ukraine-Krieg aus dem Weg zu gehen und so weiter. Und umso stärker ist natürlich ein noch stärkeres, klares Engagement gerade der Zivilgesellschaft gefordert. Natürlich muss man allerdings trotzdem darauf schauen, dass dieses Engagement nicht in den reinen Aktionismus verfällt, was oft genug auch manchmal der Fall ist. Aber wie gesagt, also Journalismus ist hier sehr stark gefordert und das betrifft letztlich auch einen Praktikanten oder eine Praktikantin, die in der Nachtschicht eine Nachricht raushaut, die dann wirklich nicht adäquat klingt.
Das Thema Krim insgesamt und all die Nachrichten aus der Ukraine in Bezug auf die Krim und auch die Manipulation mit der Desinformation ist in Deutschland auf einen sehr fruchtbaren Boden gestoßen. Es war wirklich eine destruktive Diskussion und auch viele Desinformationen wurden aufgenommen. Was denkst du, warum das so ist? Warum ist das so gewesen, dass es auf den fruchtbaren Boden gestoßen ist?
Sicherlich ist da ein gewisses Russlandbild, ein romantisiertes Russlandbild, das eine Rolle spielt. Gerade zum Beispiel Sevastopol ist Teil des russischen Militärmythos. Und dieses Mythos hat nicht zwingend mit der Realität zu tun. Also wenn wir auf den Krimkrieg schauen, wenn wir auf den Zweiten Weltkrieg schauen, zum Beispiel die Rolle der Schwarzmeerflotte war in beiden Fällen ziemlich katastrophal. Aber es wurde natürlich so in der Geschichtswahrnehmung ein bisschen verdreht. Aber da gerade in Deutschland sehr viele Menschen romantisiert auf Russland schauen, spielt das eine Rolle. Was die grundsätzliche Problematik anbetrifft, ist einfach, dass man sich nicht mit Hintergründen, dass man sich wirklich nicht tiefgründig mit etwas beschäftigen möchte. Also ein Beispiel dafür ist überhaupt die Übergabe der Krim 1954 an die ukrainische Sowjetrepublik, wo man sagen muss, es ist jetzt kein Geschenk gewesen von einem besoffenen Chruschtschow an die Ukraine, sondern in erster Linie eine gut durchdachte Entscheidung, administrativ bedingt. Warum sie getroffen worden ist, haben wir nach 2014, also in der Zeit nach der Annexion, sehr deutlich gesehen, dass die Stromversorgung, dass die Wasserversorgung und so weiter der Krim von der Ukraine aus deutlich einfacher ist, war, glaube ich, sehr eindeutig. Und dass es letztlich Sinn gibt, beziehungsweise 1954 Sinn gab, die Krim von Kiew aus zu verwalten, ist, denke ich, ziemlich offensichtlich. Aber trotzdem ist es irgendwie einfach, so mit einem Mythos umzugehen, als mit der deutlich komplizierteren Wahrheit. Und ich glaube, was noch eine Rolle spielt, ist halt, es ist auch einfacher zu sagen, die Krim war immer russisch, was nicht der Fall ist, aber hier nach diesen Regeln mitzuspielen, als wirklich zu verstehen, warum die Krim für die Ukraine gerade jetzt so wichtig ist, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Es geht pragmatisch gesehen sogar weniger darum, ob Kiew die Krim wirklich kontrolliert. Aber es geht prinzipiell darum, dass auf der Krim keine russischen Streitkräfte mehr da sind, weil die Krim ist im Prinzip eine riesige Militärbasis mit mehr als 200 Militärobjekten. Also man nimmt die Krim sehr stark wahr als Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, aber es ist viel mehr als nur das. Es sind wirklich ganz unterschiedliche Munitionsdepots, Flugplätze. Und dass das eine Gefahr für die ukrainische Sicherheit ist, ist klar. Eine der wichtigsten strategischen Prioritäten für die Ukraine ist, dass dort keine russischen Streitkräfte mehr da sind, ist eindeutig. Aber gleichzeitig, wie auch immer die Ukraine jetzt im letzten Jahr im Schwarzen Meer agierte, ist es natürlich eine wirtschaftliche Bedrohung. Also der Handel durch das Asowsche Meer, also durch die Häfen wie zum Beispiel Berdyansk und Melitopol, war eigentlich schon vor 2022 eingeschränkt. Also Russland hat da diesem Handel auch massiv geschadet. Und für die Zukunft der Ukraine, für die Nachkriegszukunft der Ukraine ist das unfassbar wichtig. Aber da das wollen viele Menschen nicht zwingend sehen, weil es einfach komplizierter und schwieriger ist als 2 plus 2.
Du hast gerade gesagt, dass die Krim die wichtigste strategische Priorität hat, was absolut verständlich ist, weil das Festland wird aus der Krim täglich beschossen. Aber was denkst du, wenn wir über den nachhaltigen Frieden sprechen, ist eine Befreiung der Krim zwingend erforderlich, um nachhaltigen Frieden herzustellen?
Also es wäre zumindest sehr wichtig. Also wir müssen ganz ehrlich sagen, dass wir natürlich nicht genau wissen, wie diese konkreten Kampfhandlungen, die jetzt geführt werden, also zu welchem Ende sie führen. Es gibt dann unterschiedliche Szenarien, was man wirklich sehr ehrlich ansprechen muss. Die Realität ist einfach so, wie es ist. Klar möchte die Ukraine die Grenzen von 1991 wieder erreichen. Zur Wahrheit gehört allerdings auf der anderen Hand, dass die Trennlinie wirklich genau dort verläuft, wo es 1991 der Fall gewesen ist. Das ist relativ unwahrscheinlich, weil es einfach schwierig zu erreichen ist. Also 10 Kilometer hin, 10 Kilometer her, da müssen wir schauen. Und da gibt es halt unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Zukunftsaussichten. Und was für Kiew, was für die Zukunft des ukrainischen Staates wahnsinnig wichtig wäre, wäre eben, also wie auch immer die faktische Grenze aussieht, dass der Teil der Ukraine, der von Kiew kontrolliert wird, dass die in die NATO aufgenommen wird, beziehungsweise wird natürlich die ganze Ukraine sein, die in die NATO aufgenommen wird, aber es ist naheliegend, dass die Sicherheitsgarantien gemäß des Artikel 5 vor allem für das Gebiet gelten werden, das von Kiew kontrolliert sein wird. Das ist einfach Realität und Realismus so, wie es ist. Und das wäre natürlich wahnsinnig wichtig, einfach weil das die Ukraine die Perspektive eröffnet, dass die Menschen in das Land zurückkehren und dass die Wirtschaft auch wieder groß aufgebaut werden kann, dass es eine gewisse Sicherheit gibt, dass Russland jetzt in absehbaren Jahren nicht angreift. Aber das Problem mit der Krim hier, warum die Krim hier so wichtig wäre, ist eben, ja, also wir wissen alle, dass Artikel 5 in der Realität und in Köpfen der Menschen, das sind völlig unterschiedliche Dinge. Letztlich entscheiden die Länder selbst, in welcher Form, wie sie sich an der Unterstützung eines angegriffenen NATO-Mitglieds beteiligen. Die Krim ist eine riesige Militärbasis, wie ich schon angedeutet habe. Und man kann hier einerseits sagen, dass die Krim in einer logistischen Lage ist, die schlechter ist als die Gebiete, die faktisch an der Ukraine grenzen. Also ich meine so Bezirk Belgorod und wie die alle heißen. Gleichzeitig, die Krim wurde zu dieser Militärbasis seit 1783 aufgebaut. Das bedeutet nicht, dass die Infrastruktur aus der Zeit noch bestehen blieb. Aber in der Sowjetzeit gab es für Russland keinen besonderen Grund, ganz, ganz große Militärinfrastruktur an der Grenze zur Ukraine aufzubauen. Natürlich gab da Militärinfrastruktur, aber nicht in der Form, wie das auf der Krim der Fall gewesen ist. Also vieles, was Russland dort an der Grenze zur Ukraine aufgebaut hat, wurde erst nach 2014 aufgebaut worden. So 2015, 2016 war der Start. Da ist noch nicht viel da, muss man ganz ehrlich sagen. Also klar hat man sich auf diesen Krieg vorbereitet, aber die Krim ist immer noch eine Stufe höher. Und solange die russischen Streitkräfte auf der Krim bleiben, ist die Gefahr eines Krieges gegen die NATO, selbst wenn die Ukraine zum Teil der NATO wird, einfach deutlich größer. Und hier muss man noch eine weitere Sache im Hinterkopf behalten. Und das gehört zur realen Betrachtung der Weltlage heute einfach dazu. Also für die Ukraine ist eine NATO-Mitgliedschaft absolut alternativlos. Also das ist die einzige wirksame Sicherheitsgarantie, die die Ukraine haben könnte. Gleichzeitig, also erstens sehen wir jetzt, dass die USA eventuell nicht ganz der Partner ist, auf dem immer Verlass ist. Also wir wissen nicht, wie die US-Wahlen zu Ende gehen. Das werden wir sehen. Aber natürlich ist die Situation, mit der wir jetzt zu tun haben, mit der US-Hilfe besorgniserregend. Nicht nur für uns hier in der Ukraine, sondern im Sinne der Wahrnehmung der USA als einen Partner auf dem Verlass ist. Aber auch völlig abgesehen davon, also wir wissen, wie sich jetzt die Weltlage entwickelt im Nahen Osten. Wir können, glaube ich, relativ sicher davon ausgehen, dass die Situation, was Nordkorea, Südkorea betrifft, in den nächsten 5, 6, 7 Jahren sich eskalieren könnte. Wir wissen, wie die Situation um Taiwan aussieht. Also lange Rede, kurzer Sinn, dass die NATO einen Verteidigungskrieg ohne aktive US-Beteiligung irgendwann führen muss. das ist gar nicht so abwegig, weil die USA mit anderen Konflikten beschäftigt sein werden. Und mit einer Krim-Halbinsel, die von Russland kontrolliert wird, wird diese Gefahr einfach noch einmal erhöht. Und das ist halt der Punkt. Also man darf hier nicht einfach über die nächsten 2, 3, 4 Jahre reden, sondern auch ein bisschen im Voraus. Und deswegen wäre die Befreiung der Krim einfach strategisch wünschenswert.
Danke sehr für deine Einschätzung. Wenn wir unser Gespräch zusammenfassen, was wären deine Key Messages an unsere Hörerinnen und Hörer?
Also die erste Message ist im Prinzip, dass eine offizielle russische Meldung nichts wert ist, wenn es überhaupt keine Bestätigung dafür gibt. Also einfach, weil das russische Verteidigungsministerium oder weil eine andere russische Stelle etwas betont hat, ist es nicht zwingend erwähnenswert und nicht zwingend etwas, was man unbedingt gleich wiederholen muss. Und das sollte eigentlich die Regel sein. Also wenn es objektive Beweise für etwas gibt, was Russland behauptet, dann ist das eine andere Ausgangslage. Aber wenn Russland einfach etwas behauptet, ist es nicht zwingend eine Nachricht wert. Der zweite Punkt ist, dass der Journalismus gemeinsam darauf reagieren muss und gerade dafür neue Regeln entwickeln muss, weil letztlich bleiben diese Nachrichten in den Köpfen der Menschen hängen, ob sie stimmen oder nicht, aber im Prinzip, und das ist eine der Probleme der modernen Medienwelt, die Nachricht bleibt in der Erinnerung, das Dementie nicht zwingend. Und hier muss der Journalismus gemeinsam darauf schauen, wie man wirklich Regeln im Umgang mit einer Seite erschafft, die wirklich regelmäßig lügt und bei der man wirklich öfter die Lügen sieht als etwas, was zumindest irgendeinen Bezug zur Wahrheit hat. Drittens sind natürlich soziale Medien in besonderer Verantwortung in dieser Zeit und müssen schauen, dass man wirklich nicht alles zulässt, trotz aller Meinungspluralität, weil die Sichtweise von Elon Musk zum Beispiel, also vom Ex-Besitzer, ist mehr oder weniger, dass man alles zulassen sollte. Und ich glaube, die Erfahrungen, die wir gemacht haben in all den Jahren, egal wie man konkret zur Ukraine, zu Russland steht, sind ziemlich eindeutig, dass man nicht alles zulassen sollte. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Aufgabe für soziale Medien, die das letztlich in der Hand haben. Viertens ist natürlich auch die Zivilgesellschaft gefordert. Natürlich muss die Zivilgesellschaft reagieren, wenn etwas nicht stimmt und wenn massenhaft auch Quatsch verbreitet werden. Trotzdem ist die Zivilgesellschaft auch gefordert, nicht einfach in reinen Aktionismus zu verfallen, sondern auf die Dinge hinzuweisen, die wirklich nicht in Ordnung sind. Und fünftens ist es natürlich auch die Aufgabe für die Politik und auch für die Behörden zu schauen, ja, ich muss es so deutlich sagen, wie es ist. Also das ist etwas, was viele Menschen in Deutschland nicht wahrhaben möchten. Insgesamt viele Menschen im Westen. Also Russland führt längst einen hybriden Krieg gegen Europa, gegen den Westen. Wie gesagt, Hubert Seipel ist kein Einzelfall und man muss noch einmal deutlich genauer hinschauen, zu wem wie welches Geld ankommt, weil letztlich geht es um die Sicherheit von uns allen. Und leider ist es so, ich habe es schon angedeutet, aber dass Russland die NATO angreift, wenn wir unter einem solchen Krieg einen Krieg vorstellen, in dem die USA und die US-Luftwaffe aktiv beteiligt sein werden, ist das eine. Russland, dass die NATO angreift, während die USA mit etwas anderem beschäftigt sind, ist was anderes. Und die Wahrscheinlichkeit, hier im eigenen 24. Februar aufzuwachen, die ist, glaube ich, ein bisschen größer, als es allen in Europa lieber gewesen wäre. Ich würde nicht sagen, dass das die wahrscheinlichste Option ist. Das Gegenteil ist der Fall. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher als gewünscht. Und wir hier in der Ukraine hatten doch größeres Problem mit der Durchseuchung der Sicherheitsbehörden durch russische Agenten. Klar hat das seit 2014 ziemlich abgenommen. Aber ja, wir wissen, dass diese Durchseuchung zu den Gründen gehörte, warum die Ukraine zum Beispiel die Stadt Cherson im Süden so schnell verloren hat. Und das sind die Fehler, die man der Ukraine am liebsten nicht nachmachen sollte. Also das sind ungefähr so 4, 5 Points, die für mich am wichtigsten wären.
Danke dir und auch danke für deine tägliche Berichterstattung aus der Ukraine, auch auf Twitter, wo, glaube ich, nicht nur ich, sondern sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, aber auch in ganz Europa sehr das schätzen. Und auch für das Gespräch heute, für deine sehr ehrliche und klare Einschätzung. Danke dir vielmals.
Vielen Dank, Natalia, und ich danke dir für die Einladung und schicke beste Grüße aus Kiew.